Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit dem neuen Roman von Helmut Krauser. Zunächst jedoch zu dem neu übersetzten Essayband von James Baldwin, Nach der Flut das Feuer. Erstmals erschienen 1963, doch heute nicht minder aktuell. Überhaupt erlebt der 1987 gestorbene Schriftsteller James Baldwin in den letzten Jahren eine regelrechte Renaissance. In den Vereinigten Staaten werden Baldwins Romane und Essays, die sich vor allem mit strukturellem Rassismus beschäftigen, von der Black Lives Matter-Bewegung ebenso zitiert wie von Hip-Hop-Künstlern. Vor wenigen Wochen kam auch in Deutschland die preisgekrönte Filmadaption von Baldwins Roman If Beale Street Could Talk in die Kinos und der Münchner Verlag DTV veröffentlicht das Werk des bedeutenden Schriftstellers gerade sukzessiv in neuer Übersetzung. In diesem Rahmen ist nun auch der Essayband Nach der Flut das Feuer erschienen und warum man diesen politisch motivierten Text auch heute noch mit Gewinn lesen kann, weiß Mike Brüggemeier.
James Baldwin veröffentlichte 1962 zwei persönlich gefärbte Essays über das afroamerikanische Leben in den USA. Sie erschienen zunächst im Magazin The Progressive und im New Yorker. Doch die Resonanz war so groß, dass die beiden Texte ein Jahr später unter dem Titel The Fire Next Time schließlich gemeinsam in Buchform veröffentlicht und zum Bestseller wurden. Als James Baldwin diese Texte schrieb, war er 38 Jahre alt. Er stammte aus Harlem, war aber mit 24 Jahren nach Paris emigriert. Als afroamerikanischer bisexueller Mann wollte er den Vorurteilen und Anfeindungen innerhalb der amerikanischen Gesellschaft entkommen. Doch seine Herkunft holte ihn im Schreiben immer wieder ein. In einigen US-Bundesstaaten war 1962 die Rassentrennung nur formal juristisch aufgehoben. Der Rassismus war allgegenwärtig, obwohl Abraham Lincoln bereits 100 Jahre zuvor die Abschaffung der Sklaverei in den Südstaaten erklärt hatte. Dieses Jubiläum nimmt sich Baldwin zum Anlass seines Essays »Nach der Flut das Feuer«, wie er in der deutschen Übersetzung von Miriam Mandelkopf heißt. Baldwin schreibt darin seinem 15-jährigen Neffen, der ebenfalls James heißt, einen offenen Brief über Familie und Herkunft, über die Erfahrung mit Rassismus und Segregation und über die Wut, die aus der Diskriminierung entsteht.
Alles, was dein Leben ausmacht und verkörpert, ist bewusst so angelegt, dass du glauben sollst, was Weiße über dich sagen. Bitte vergiss nie, dass das, was sie glauben, dass das, was sie tun und dir zumuten, nicht von deiner Minderwertigkeit zeugt, sondern von ihrer Unmenschlichkeit und Angst. Bitte, lieber James, verliere in dem Sturm, der in deinem jugendlichen Kopf wütet, nie die Wirklichkeit aus den Augen, die hinter den Wörtern Akzeptanz und Integration steht. Du hast keine Veranlassung, so zu werden wie die Weißen, und es gibt nicht die geringste Grundlage für ihre unverfrorene Annahme, sie müssten dich akzeptieren. Die schreckliche Wahrheit ist, mein Junge, du musst sie akzeptieren, und zwar mit Liebe. Eine andere Hoffnung gibt es nicht für diese unschuldigen Menschen. Sie sind noch immer in einer Geschichte gefangen, die sie nicht verstehen. Und solange sie die nicht verstehen, können sie sich auch nicht davon befreien.
Baldwin setzt nicht auf Hass und Gewalt, er setzt auf Solidarität. Die weiße Bevölkerung ist ebenso in der Ideologie des Rassismus gefangen wie die afroamerikanische. Und sie muss befreit werden. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg.
Du weißt es und ich weiß es. Dieses Land feiert 100 Jahre Freiheit, 100 Jahre zu früh. Wir können erst frei sein, wenn sie frei sind.
In Vor dem Kreuz, dem zweiten Essay dieses Bandes, der den Untertitel Brief aus einer Landschaft meines Geistes trägt, erläutert Baldwin seinen Weg zu dieser von Liebe und Solidarität geprägten Haltung. Er beginnt den Bericht mit seiner Erlösung. Mit 14 Jahren hat Baldwin ein Erweckungserlebnis. Der von seinem Stiefvater, einem Priester, ungeliebte Junge, der sich gefangen fühlt in seiner Herkunft und der Angst seiner Vorfahren, findet zu Gott. Er beginnt, in einer Kirche zu predigen und zieht dort mehr Leute an als sein Stiefvater, der in einer anderen Kirche auf der Kanzel steht. Doch durch die Literatur und die Gespräche mit seiner Gemeinde erkennt er bald, dass auch die Religion Teil der Geschichte des Rassismus ist, dass der Gott, zu dem er betet, ein weißer Gott ist. Baldwin erkennt seine Predigten als Rache an seinem Stiefvater und die Hölle als Rache an der Welt. Auch die Botschaft der Nation of Islam um den Gründer Elijah Muhammad und seinen Gegenspieler Malcolm X, die zu jener Zeit viele Afroamerikaner bewegte, diene nur der Festigung einer durch Rache geheiligten Macht, so Baldwin. Ein Besuch bei Muhammad in Chicago, den er sehr eindrücklich schildert, bestätigt diese Ansicht. Baldwin ist danach überzeugt davon, dass es nicht darum gehen könne, sich einen eigenen Mythos vom auserwählten Volk zu erschaffen und die Herrschaft des weißen Mannes zu stürzen. Die Afroamerikaner müssten vielmehr ihre eigene einzigartige Herkunft und Vergangenheit annehmen.
Mir liegt sehr viel daran, dass schwarze Amerikaner hier in den Vereinigten Staaten ihre Freiheit erlangen. Aber mir liegt auch an ihrer Würde, am Wohl ihrer Seele. Und ich bin gegen jeden Versuch, den Schwarze unternehmen könnten, anderen anzutun, was ihnen angetan wurde. Ich glaube, ich kenne das geistige Ödland, zu dem dieser Weg führt. Wir sehen es täglich um uns herum. Es ist eine so simple Tatsache und eine, die offenbar so schwer zu begreifen ist. Wer andere erniedrigt, erniedrigt sich selbst.
Was klingt wie ein Spruch aus der Bibel, ist eine dem persönlichen Leben und der eigenen Erfahrung abgerungene Einsicht. Baldwin predigt nicht mehr, wie er es in seiner Jugend getan hat. Er ist nicht mehr der Hüter einer Wahrheit. Er ist ein Schriftsteller, der eine Geschichte erzählt. Seine Geschichte und die Geschichte seiner Familie, seiner Nachbarn in Harlem und seiner afroamerikanischen Brüder und Schwestern. Und dass sich diese Erzählung problemlos in unsere Gegenwart verlängern lässt, dass sie von Autoren, Musikern und Aktivisten angesichts der jüngsten Gewalttaten gegen Afroamerikaner und der Politik von Donald Trump wieder aufgegriffen und weitererzählt wird, zeigt, dass Baldwin 1962 in seinem Brief an seinen Neffen leider recht gehabt hat. Dieses Land feiert 100 Jahre Freiheit 100 Jahre zu früh. Freiheit kann nur erlangt werden, wenn alle Menschen ungeachtet ihrer Hautfarbe und ihrer Religion befreit werden. Gott habe Noah nach der Sintflut den Regenbogen gegeben, heißt es in einem Gospelsong, der diesem Essayband den Titel gab. Bei der nächsten Heimsuchung werde es kein Wasser mehr sein, sondern Feuer. Entweder die Bürger Amerikas erreichen das neue Land gemeinsam, so lässt sich der Satz nach Baldwin deuten, oder sie werden in einer Art Apokalypse untergehen.
Das Leben ist tragisch, weil die Erde sich dreht und die Sonne unerbittlich auf- und untergeht und eines Tages für jeden von uns ein letztes, ein allerletztes Mal untergehen wird. Vielleicht liegt die Wurzel unserer Misere, der menschlichen Misere, darin, dass wir die ganze Schönheit unseres Lebens opfern, uns von Totems, Tabus, Kreuzen, Blutopfern, Kirchtürmen, Moscheen, Rassen, Armeen, Flaggen und Nationen einsperren lassen, um die Tatsache des Todes zu leugnen, die einzige Tatsache, die wir haben. Mir scheint, wir sollten uns an der Tatsache des Todes erfreuen. Ja, sollten beschließen, unseren Tod zu verdienen, indem wir uns mit Leidenschaft dem Rätsel des Lebens stellen. Wir tragen Verantwortung für das Leben. Es ist das kleine Signalfeuer in der beängstigenden Dunkelheit, aus der wir kommen und in die wir zurückkehren werden. Diese Reise müssen wir so würdevoll wie möglich unternehmen, und zwar um derer Willen, die uns nachkommen.
Das schreibt James Baldwin in seinem Essay Vor dem Kreuz. Er ist Teil des Bandes Nach der Flut, das Feuer, neu übersetzt gerade aus dem amerikanischen Englisch von Miriam Mandelko und erschienen bei DTV München, 124 Seiten, 18 Euro. Sie hörten eine Rezension von Mike Brüggemeier. Und damit zu einem deutschen Gegenwartsautor, der weit weniger sichtbar ist als James Baldwin, der 1964 in Esslingen geborene Helmut Krauser gehört sogar zu den eher unbekannten Schriftstellern hierzulande. Das liegt aber nur daran, dass Helmut Krauser selten Interviews gibt und noch seltener im Fernsehen auftritt. Als Schriftsteller ist er dafür umso produktiver und vielseitiger. Von Gedichten über Erzählungen bis hin zu Drehbüchern beherrscht Krauser ganz unterschiedliche literarische Formen. Krausers neuer Roman mit dem Titel Trennungen, Verbrennungen lässt ein höchst diverses Personal auftreten, vom Archäologieprofessor in der Wannsee-Villa bis zum serbischen Tellerwäscher, verzahnt Krauser 12 Lebensläufe miteinander und das sehr gekonnt, meint Büchermarkt-Rezensentin Shirin Sochitravala.
Auf Facebook verkündete Helmut Krauser kürzlich, dass der Titel seines neuen Romans auch eine kleine Hommage an Theodor Fontane im Fontane-Jahr sei. Um Irrungen und Wirrungen und Liebesnöte in unterschiedlichen sozialen Milieus geht es schließlich auch in Trennungen, Verbrennungen. 10 Jahre nach seinem grandiosen Episodenroman »Einsamkeit und Sex und Mitleid« schaut Krauser wiederum einem bunten Personenkarussell beim Durchdrehen zu. Handlungsort ist abermals Berlin. Diesmal im Jahr 2017. Und erneut geht es quer durch alle Schichten. Von der Professorenvilla am Wannsee führt der Weg zu den studentischen Hilfskräften an der Universität bis hinab zum serbischen Tellerwäscher. Ein Panoptikum der deutschen Hauptstadt und ein Gesellschaftsroman, der die Debatten unserer Gegenwart auf die satirische Spitze treibt. Etwa wenn der 60 Jahre alte Archäologieprofessor Friedrich Reitlinger mit seiner 19 Jahre alten Tochter in Fragen der Sprachsensibilität aneinander gerät.
Warum redest du immer von Flüchtlingen? Hatte sie ihn angefaucht. Das ist eine linguistische Herabsetzung. Man sagt jetzt Geflüchtete. Ach, sagt man das? Dann will ich dir sagen, dass das maskuline Suffix Ling tatsächlich manchmal einen pejorativen Beiklang besitzt, aber nicht grundsätzlich. Die Wörter Häuptling, Säugling, Frühling und Liebling sind ein paar Gegenbeispiele. Aber warum soll man einem Flüchtling, der sehr wahrscheinlich klein ist, im Sinne von Macht und mittellos und auf Hilfe angewiesen, warum soll man ausgerechnet dem die Silbe Ling wegnehmen und seine Realität pink pinseln? Damit er sich prompt besser fühlt? Kräftiger? Stärker? Würdevoller? Bei einem geflohenen Diktator, der sich mit viel Geld ins Ausland abgesetzt hat, würde ich auch nicht von einem Flüchtling sprechen.
Es mag sein, dass Helmut Krauser die nervige Professorentochter nur erfunden hat, um ihr all die moralischen Korrektheiten, die durch gegenwärtige Diskurse schwirren, in den Mund zu stopfen. Doch selbst wenn sie als Figur sehr holzschnittartig daherkommt, ihrem Vater bietet sie immer wieder hinreißende Steilvorlagen. Zum Glück hat Reitlinger auch noch einen Sohn, der sich den väterlichen Bevormundungen auf andere Weise widersetzt. Und eine Ehefrau, die mit dem Einverständnis ihres Mannes eine Affäre mit einem in der Nachbarschaft lebenden Hotelmanager pflegt. Eine pragmatische Vereinbarung, von der nur leider die Ehefrau des Nachbarn nichts weiß, was Krauser die Gelegenheit gibt, die schöne neue Technik in Form handelsüblicher Smartphones als detektivisches Hilfsmittel im Eifersuchtskampf Boulevardesk einzusetzen. Wie es ihm überhaupt gelingt, seine Wahlverwandtschaften ins digitale Zeitalter zu überführen. Seitensprünge über die Dating-App Tinder, Sex gegen Geld im Netz anleiern und jedermann ist jederzeit erreichbar, wenn auch nicht zur Stelle. Nicht einmal 2 Wochen nimmt die erzählte Zeit dieses leichtfüßigen Romans, der nicht nur Gesellschaftsroman, sondern auch Berlin-Roman ist, in Anspruch. Wie so oft bei Krauser scheint einer Verfilmung nichts im Wege zu stehen. Klar umrissene Typen, filmische Erzählweise und leinwandtauglich arrangierte Konflikte. Zu den Erwähnten kommen noch die beiden Studenten Gerd und Leopold und ihre Freundinnen. Junge Leute in bizarren Beziehungen, denen das Geld und sonstige Oberflächenreize den Weg weisen. Zudem tauchen ein Callgirl und ihr Freund in wechselnden Rollen auf. Insgesamt ist es eine extrem unterschiedliche Personage. Alt und jung, reich und arm, schlau und blöd. Der allwissende und allwitzige Erzähler kriecht in ihre Köpfe und berichtet, was da so vor sich geht. In kurzen Kapiteln schubst Krauser sein Rondell der Eitelkeiten an. Schlaglichtartig nimmt er seine Figuren abwechselnd in den Fokus, begleitet ihre kruden Gedanken und ihre grundlegende Selbstgerechtigkeit nicht selten mit herzerwärmendem Sarkasmus. So denkt etwa der Professor Friedrich Reitlinger, genannt Fred, angesichts eines drohenden Treffens mit seinem Sohn Ansgar.
Fred verspürte auch keine Lust, sich immer wieder den gleichen Sermon anzuhören, der im Übrigen nicht einmal Sinn ergab, denn er hatte seinen Sohn keineswegs, wie dieser behauptete, großbürgerlich erzogen, was immer Ansgar damit zum Ausdruck bringen wollte. Machte er ihm zum Vorwurf, dass er eine behütete Kindheit gehabt hatte und Latein als erste Fremdsprache? Hatte ihn eine humanistische Erziehung lebensuntüchtig gemacht für die neoliberale Welt oder was? Der Junge war nie zu etwas gezwungen worden, nie. Vielleicht zu ein paar Klavierstunden, das schon. Keines seiner Talente war unterdrückt worden, im Gegenteil. Wäre da irgendeines vorhanden gewesen, man hätte es gefördert, gedüngt und gewässert wie einen grünen Halm in schwarz verbrannter Erde.
Ob man angesichts solcher Überlegungen von einer Satire oder von Realismus reden möchte, hängt von der eigenen Lebenswirklichkeit ab. Sicher ist, dass Krausers Figuren allesamt übergeschnappt und doch kein bisschen aus der Luft gegriffen sind. Dezent passt der Erzähler seinen Sprachduktus der jeweiligen Figur an, erzählt aber immer aus der Distanz der dritten Person Singular. Schnell wechseln die Perspektiven, alle sind mit allen verbandelt, wobei Krauser geschickt unterschiedliche Wirklichkeiten ineinander verhakt. Der Blick seines Erzählers bleibt mitleidlos, kühl, mit einem feinen Grinsen um den spöttischen Mund. Frech schaut er unserer Gegenwart ins ungewaschene Gesicht. Doch wie schon in Einsamkeit und Sex und Mitleid ist die Angst das Gefühl, das die unterschiedlichen Lebensläufe bindet. Die Angst vor dem gesellschaftlichen Abstieg, die Angst vor den Fremden und vor neuen Erfahrungen. In klaren, schnörkellosen Sätzen beschreibt der Erzähler, was er sieht, wenn er seinen Protagonisten beim Leben zuschaut. Während die Jüngeren mit ihren sexuellen und gesellschaftlichen Ambitionen hadern, scheinen die plötzlich Altgewordenen ihre großen Leidenschaften erfolgreich hinter sich gebracht zu haben.
Margret und Arni tranken ein Glas Rotwein zusammen, nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht hatten. Margret dachte darüber nach, ob sie ihrem Mann vorschlagen sollte, wieder einmal Sex zu haben. Er sollte nicht denken, dass sie Lust dazu hatte, dann würde er sich verpflichtet fühlen. Er sollte aber auch nicht denken, dass sie keine Lust hatte und es nur vorschlug, um ihm einen Gefallen zu tun. Am liebsten wäre ihr gewesen, Arni hätte von sich aus ein dezentes Signal der Begierde ausgesendet, nichts explizit Verbales, ein Kuss aufs Ohr zum Beispiel, ein Griff um die Hüfte. Kurioserweise dachte Arnold zur selben Zeit etwas ganz Ähnliches, nämlich ob es nicht wieder einmal so weit wäre, körperliche Lust vorzutäuschen, damit Margret nicht misstrauisch wurde.
Den Herrlich- und Trostlosigkeiten des Liebeslebens spürt Krauser auch diesmal genau nach. Augenzwinkernd, aber auch bissig und mit scharfem Blick für die Details. Sein neuer Roman gleicht einer gesellschaftlichen Bestandsaufnahme. An den Neurosen und Befindlichkeitsstörungen über, unter und durchschnittlicher Hauptstädter liest er den kulturellen Entwicklungsstand des Landes ab. Im Grunde genommen gar nicht so lustig. Hier aber Gottlob immer wieder zum Totlachen.
Shirin Sotitrawala über Helmut Krauser, Trennungen, Verbrennungen, erschienen im Berlin Verlag, 198 Seiten, 22 Euro. Und neben diesem Roman hat Helmut Krauser gerade noch ein weiteres Buch veröffentlicht, in der Neuköllner Eckkneipe mit dem klingenden Namen Zur Wildnis trifft der Autor darin auf allerlei skurrile Gestalten. Die kurzen Anekdoten und Dialoge aus diesem Buch hat Helmut Krauser teilweise tatsächlich so erlebt, sagt er, zum Teil aber auch erfunden. Erstmals sind die meisten von ihnen als Kolumnen im Berliner Stadtmagazin City erschienen. Nun liegen sie auch als Sammlung von 54 Kurzen aus Berlin vor, im Klaus-Wagenbach Verlag. Zur Wildnis lautet ihr Titel und 160 Seiten kosten 11,90 Euro. Hier im Programm folgen nach den Nachrichten die Kollegen von Forschung aktuell, dann unter anderem mit der Frage, wie Wissenschaftsverlage künftig punkten wollen. Literaturverlage wollen derweil, wie es scheint, vor allem mit Podcast punkten bei ihren Lesern und Kunden. Im letzten Jahr bereits startete der Lübbe-Podcast vom Verlag Bastei Lübbe. Vor zwei Wochen gab es die erste Folge des Audioformats Hansa Rauschen vom Karl-Hanser-Verlag zu hören. Und heute startet Dumont auf Sendung, der Podcast des Kölner Buchverlags Dumont. Auch den Büchermarkt können Sie übrigens als Podcast nachhören oder auf dem Smartphone mitnehmen, über unsere Homepage oder in der DLF Audiothek. Und im Gegensatz zu einem Verlagspodcast berichtet der Büchermarkt nicht nur täglich, sondern vor allem auch unabhängig über Bücher und über das literarische Leben. Auch morgen wieder um 16:10 Uhr. Und für heute verabschiedet sich am Mikrofon Miriam C.